ist aus Epheser 1, 1 bis 12. Die Grundlagen der Gemeinde. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe, und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm, für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf Erden ist, in ihm. Und in ihn haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. Am liebsten möchte man jetzt so weiterlesen, aber bis hierher, es ist eine Fülle und es lohnt sich, das immer wieder zu lesen. Jetzt.
So, guten Morgen, liebe Geschwister, dann darf ich Sie auch noch ganz herzlich begrüßen. Nachdem ich Ihre Frau gesehen habe, weiß ich, wer Sie sind. Ja, ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf und bitte um Gottes Gnade und Segen auch für das Wort von heute Morgen. Ich habe am Freitag, vorgestern, in der Druckerei freigegeben den Tagungsplan der Christlichen Allianz. Und da ist jetzt auch München vertreten. Nicht mit allen Brüdern natürlich, sondern ich musste das etwas konzentrieren auf die Brüder unserer Christlichen Allianz. Aber es steht dann drin, es dienen verschiedene Brüder. Ja, begrüße auch hier in diesen geheiligten Räumen. Jetzt werden Sie lachen, aber gleich nicht mehr. Sehen Sie, es gibt ja den alten Spruch, stammt wohl schon von Adolf Heller, wann ist Gott im Kölner Dom? Und da gibt es ganz einfache Antwort natürlich. Wenn ein gläubiges Gotteskind hineingeht, in dem Christus wohnt, dann ist Gott auch im Kölner Dom. Und wenn er wieder rausgeht, ist er eben mit rausgegangen. Ja, und so ist dann auch hier. Deshalb habe ich gesagt, in diesen geheiligten Räumen. Der Bruder Schubert hat ja schon vorgelesen, den Text, über den ich heute Morgen etwas sagen möchte. Er hat sicherlich nach der revidierten Elberfelder Übersetzung gelesen, so vermute ich doch sehr. Da gibt es sicherlich an ein paar Stellen ganz zaghafte Korrekturen, etwa in Vers 9, heißt es jetzt, er hat es sich vorgenommen, und in der alten, wohl richtigeren Übersetzung, er hat sich das vorgesetzt in sich selbst, da ist dann wieder der Vorsatz angesprochen. Ja, und er schreibt an die Heiligen und Treuen, Heiligen und Glaubenden, Gläubigen in Ephesus. Dieses Thema Epheser 1, Vers 1 bis 12, ist mir deshalb so wichtig geworden, weil ich vor einigen Jahren, muss ich schon sagen, oder wenigen Jahren, festgestellt habe, in unseren Kirchengemeinden, auch Freikirchengemeinden, versteht man das, was Paulus gesagt hat, immer weniger. Sehen Sie, wenn ich in einer Versammlung war, von irgendeiner Kirche organisiert, da wurde über ein feministisches Thema gesprochen, dann haben diese geisterfüllten Frauen gesagt, den Paulus, den können wir gar nicht leiden. Das ist ein Frauenfeind. Ah, Jesus ist schon ein bisschen besser, der war nicht ganz so schlimm. Sehen Sie das im Raum der Kirche. Und dann habe ich mir gesagt, ich muss unbedingt einmal das aufarbeiten. Was ist das eigentlich? Gemeinde, Leib Christi. Und so bin ich zu diesem Thema gekommen. Gemeinde ist nicht einen schönen Gottesdienst feiern mit vielem drumherum. Gemeinde ist auch nicht, dass wir jetzt einen Beschluss fassen und der Welt irgendwelcher im Stadtrat von München oder bei uns, von Küchlingen, wo ich herkomme, oder Heilbronn, einen Verbesserungsvorschlag machen. Gemeinde ist, Leute zu haben, die bekehrt und wiedergeboren sind. Gemeinde ist, dass die Glieder Christus gehören. Es geht in der Gemeinde um eine lebendige Beziehung zu Jesus und zum Vater damit natürlich auch. Und dass man eine solche personale Beziehung zu Jesus haben kann, versteht die Welt immer weniger. Und deshalb wird auch die Gemeinde immer unauffälliger, immer unbeachteter. Ja, und dort, wo sie noch auftritt, dort stört sie meistens. Man braucht sie einfach nicht mehr. Zur Lösung der aktuellen Probleme steht sie im Weg. Ich denke hier ganz besonders an die Lösung der Frage Israel. Obwohl sie die richtige Antwort hat und hätte. Auch in Bezug auf das, was heute in unserer Gesellschaft alles geglaubt und gelebt wird. Nun müsste ich, bevor ich anfange, eigentlich starten mit dem Vers 23. Der ist nicht vorgelesen worden. Und dort steht, Christus, das wäre wegen der Systematik wegen, weil wir ja jetzt bei Epheser 1, Vers 1 anfangen. Christus ist das Haupt der Gemeinde über alles. Christus ist über alles das Haupt. Und er ist auch das Haupt der Gemeinde. Wie sein Leib ist, wir als Gläubige, die wir wiedergeboren und bekehrt sind, wir sind Glieder an seinem Leibe. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wir sind seine Fülle. Dann erst, wenn die Gemeinde entrückt ist und zu Jesus sozusagen angelinkt ist, mit ihm vereinigt zu einem großen, herrlichen, zu dem herrlichen Christusleib, dann ist der ganze Fülle Christus da. Und darauf warten wir. Darauf wartet auch die Welt, darauf wartet die Schöpfung. Das können wir in Römer 8, Vers 19 nachlesen. Das sehnsüchtige Harren der Schöpfung geht auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Wir sind der Leib Christi, das ist eine zentrale Aussage des Apostels Paulus und das ist eine Grundlage der Gemeindelehre. Wir sind nicht irgendwer, irgendwo, irgendetwas im Heilsplan Gottes, sondern wir sind sein Leib. Da braucht man keinen geschwollenen Kamm kriegen davon, das muss einen demütig machen. Wer da ein bisschen überschnappt und meint, er sei was Besonderes, der hat Paulus nicht verstanden und dem wird der Herr hoffentlich sehr schnell zeigen, dass es so nicht geht. Ob der Herrlichkeit der Offenbarung, sagt Paulus, da hätte ich ja überschnappen können. Und da sagt ihm der Herr, du kriegst einen Pfahl ins Fleisch. Ich flehte dreimal darum, dass er ihn wegnehmen möge, diesen Pfahl im Fleisch, schreibt Paulus. Und da hat der Herr gesagt, lass dir mal schön an meiner Gnade genügen. Und da ist der Mensch einfach das Modell, bestehend aus Haupt und Gliedern. Und so wie sich ein Haupt zu seinen Gliedern verhält, so auch der Christus, er steuert alles und er segnet über das Haupt seine Gemeinde. Und das ist das Besondere der Gemeinde. Und hier denken die meisten Christen nicht konsequent genug. paulinisch orientiert denken. In der Gemeinde, das ist wichtig. Und diese Aussage, die ich jetzt gemacht habe, hat tiefe Bedeutung auch für die Schriftverständnis. Was sagt die Schrift über dieses und was sagt sie über jenes? Dass wir nicht so einen großen Topf haben namens Bibel und wir rühren und wenn eine Linse kommt, dann ist die auch für uns und wenn eine Erbse kommt auch und die Karotten gehören uns auch. Alles wird in einen Topf geschmissen. Und dann weiß man nicht mehr, was hinten und vorne ist und kann natürlich über diese Methoden und Wege eine ganze Menge Irrlehren hervorbringen. Doch nun zum Thema. Die Grundlagen der Gemeinde oder auch das große Einmaleins der Gemeinde. Nun geht es los. Paulus, Apostel Jesu Christi. Paulus ist tatsächlich unser Apostel, der Apostel für die Nationen. Er schreibt irgendwo, Römer 15, denke ich, steht das, er ist ein Liturg, ein Amtsträger für die Nationen. Aber ich muss immer hier Römer 15, Vers 4 hinzufügen und andere Stellen natürlich auch. Alles ist für uns geschrieben, auch das ist Leib Christi. Alles ist euer. Verstehen wir, was das bedeutet, dass der Paulus uns schreibt im Auftrag Gottes, alles ist euer. Tod oder Leben und noch so einige Dinge stehen dort. Alles ist euer. Auch der Petrus gehört euch noch. Alles ist euer. Ihr aber seid Christi. Christus aber ist Gottes. Das ist etwas Gewaltiges, dass uns Gott alles zuspricht. Auch wenn wir das in dieser Welt und Zeit noch nicht benutzen können, aber eines Tages in der Herrlichkeit, da werden diese Dinge dann von dem Geist der Gemeinde beeinflusst und auch zurechtgebracht. Es müsste theoretisch möglich sein, dass ein Gläubiger, ein Glied am Leibe Christi über jedes Wort und jeden Vers der Bibel sprechen könnte, wenn Gott ihm das Verständnis dafür öffnet. Es müsste möglich sein. Alles ist euer. Die ganze Schrift gehört uns, auch wenn der Paulus die zentrale Aussage in der Lehre für uns macht. Ja, Paulus, keiner hat so intensiv mit Jesus gelebt wie Paulus. Ich staune da immer wieder. Seit ich alleine lebe, ist mir da Paulus da immer wieder, steht er mir vor den Augen. Dann sage ich, wie hat dieser Mann sich für Jesus eingesetzt? Und was treiben uns so viele Dinge um? Natürlich, an mir hängt noch sehr viel, das stimmt. Aber trotzdem, was hat diesen Mann umgetrieben für Jesus? Und wie viel Zeit und wie viel Geist und wie viel Kraft erübrigen wir für Jesus? Keiner hat ihn so verstanden. Keiner ist ihm so nachgefolgt. Er war Verfolger. Dann offenbarte sich Jesus ihm vor Damaskus. Dann wurde er Verkündiger. Dann wurde er Nachfolger Jesu, ja, dann wurde er Nachahmer Jesu. Heute sagen viele, mit der Kirche habe ich nicht viel am Hut, seine Halbheit. Bei Paulus kann man den ganzen Christus lernen. Die ganze Christus-Nachfolge kann man lernen, eigentlich den ganzen Christen, so muss ich sagen, kann man lernen. Aber auch das Geheimnis Christi, um es richtig zu sagen. Wer im Islam nicht an einen Gott glaubt oder seinen Gott, ich meine jetzt damit nicht Allah, sondern an den Gott, an die Religion, wo er glaubt, dort sagen die Mohammedaner, der ist eigentlich gar kein Mensch. Das ist ein Hund, das ist ein Tier. Und so beurteilen sie viele in der westlichen Welt. Aber die, die treu an der Sache bleiben und es konsequent leben, davor haben sie auch Achtung. Das ist eine sehr erstaunliche Sache. Da meint man immer im Gespräch mit Islam oder mit vielleicht auch anderen Religionen, die es ernst nehmen, ja, ich bin auch ein bisschen froh. Nein, das akzeptieren die gar nicht, mögen die gar nicht. Da muss man sagen, ich gehöre Jesus. Mitunter sehr schwer. Ein Paulus hätte niemals seine Kanzel mit einem Vertreter einer anderen Religion getauscht. Niemals. Niemals. Hätte niemals einen Heiden von seiner Kanzel sprechen lassen, so in Kooperation, in Verständigung. und die Spiritualität der anderen Religion vielleicht noch mit hineinbringen. Nein, nein. Ob der Erkenntnis Christi Jesu, was sollen da die Götter der Nationen? Paulus hat mit Inbrunst Jesus verkündigt. Und übrigens, unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott, nur so nebenbei. Es wird die Stunde kommen, wenn die Gnadenzeit vorbei ist, wo die Dinge nicht mehr so laufen werden wie jetzt. Aber wir müssen auch eine Grenze ziehen. Paulus ist nicht Jesus. Und Gott sei Dank ist Paulus nicht gekreuzigt, sondern enthauptet worden. Denn sonst hätten noch einige Paulus als den Miterlöser hinzugefügt. Und das schreibt Paulus, ist denn Paulus für euch gekreuzigt? Nein, niemals. Er ist ein Werkzeug Gottes, auch ein gewaltiges. Aber damit bleibt er ein Mensch und nicht im geringsten auch nur ein Hauch von irgendwelcher Miterlöserschaft oder sonst etwas. Solche Gedanken muss man im Keime ersticken. Aber er hat der Gemeinde in besonderer Weise gedient und er schreibt dann auch, seid meine Nachahmer, wie auch ich Nachahmer Christi bin. Ich meine, da steht 1. Korinther 11, Vers 1. Und dann geht es weiter, das Zweite. Also zuerst einmal Paulus, ein Vorbild, dem man nacheifern kann. Wo man das abgucken kann, wie er es gemacht hat. Und jetzt das Zweite. Auserwählt in ihm, das heißt in Christus, von Gott auserwählt, durch Gott auserwählt, in ihm, in Christus, vor Grundlegung der Welt. Wir sind in Christus auserwählt und nicht in irgendjemand anderem. Wir tragen seinen Geist. Wir sind eingehüllt von Christus und nicht von jemand anderem. Müssen wir uns immer wieder vor Augen stellen, um zu sehen, wo wir hingehören. Wir gehören in Christus. Auch wenn wir in der Welt leben, in Christus, dort gehören wir hin. Wir sind ein Teil von ihm. In ihm, in Christus lag sozusagen unser geistlicher Code, so ein neuer Mensch. Ich habe keinen besseren Begriff gefunden, was ist das eigentlich in ihm? Ich habe nur gefunden, am besten verstehen wir vielleicht heute, unser geistleiblicher Code, der neue Mensch, ist verborgen in Christus. Wir sind auserwählt worden vom Vater in Christus hinein, in einer Zeit, wo noch keine Welt existierte. Als Gott plante, als er seinen Vorsatz fasste, da wurden wir in ihn hineingelegt. Auserwählt, das ist ein ganz großes Wort der Schrift. Dass wir im Vorsatz Gottes mit dabei sind, das steht im 1. Timotheus oder 2. Timotheusbrief, irgendwo, ich glaube Kapitel 1, dass auch wir, 2. Timotheus Kapitel 1, dass auch wir nach dem Vorsatz Gottes auserwählt sind. Wir waren von Anfang an in seinen Gedanken. Und da machte Gott keinen Fehler. Nicht einen einzigen Fehler macht er dabei. Nicht bei dir, nicht bei mir und schon gar nicht bei Jesus. Gott musste auch nicht nachkarren. Ich fürchte mich oft vor einer Entscheidung, nicht, dass ich sie treffe, sondern wenn ich nachkarren muss, weil ich irgendwo was vergessen habe. Oder was falsch gemacht habe. Wir müssen oft nachkarren. Er tut alles, ohne es je bereuen zu müssen. Jede Auserwählung, jede Berufung, dass die jede Gnadengabe ist unbereubar. Gott wusste genau, das mache ich so. Das gilt übrigens auch für die Welt, für jeden Menschen, der geboren ist. Er wusste genau, welche Ei- und welche Samenzelle im Leibe unserer Mutter zusammengekommen ist. Ich habe ein bisschen Einblick da bekommen, weil meine Tochter im Kreis Siegen ein Heim betreibt für Kurzzeitpflege für mehrfach schwerstbehinderte Kinder. Ach, solche Kinder sind nach dem Plane Gottes. Natürlich hat er uns auch von Mutterleibe an erwählt, das ist ja klar. Wenn er schon uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat, dann hat er uns auch von Mutterleibe an erwählt. Da gibt es die feine Stelle bei Jeremia in Jeremia 1, Vers 15. Ehe ich dich bildete, habe ich dich erkannt. Ehe ich dich im Mutterleibe bildete, habe ich dich erkannt. Hat Gott ihn längst erkannt. Er war der Steuermann, als dieser Jeremia geboren und gezeugt wurde, wie er auch bei uns der Steuermann war, als wir gezeugt und geboren wurden. Bei uns geschieht aber alles in Christus. Dort sind wir tatsächlich und dort gehören wir hin. Und deshalb frage ich immer wieder, hoffentlich geschieht bei uns nichts außerhalb von Christus. Und dann kam der große Moment, als es Gott wohlgefiel, diese Formulierung nimmt einmal Paulus, uns als seine Kinder in diese Welt zu schicken und seinen Sohn in uns zur Offenbarung, damals bei Paulus, Galater 1, Vers 16 und anschließend auch bei uns. Wer Christus gehört, dem hat er auch seinen Sohn geoffenbart. Ja, damals, als es ihm nun wohlgefiel, sich in uns zur Offenbarung waren, da ließ er uns das Wort hören. Da ließ er uns gehorchen. Da ließ er uns gläubig werden an Jesus Christus. Und da gab er seinen Geist in uns hinein durch eine Neuzeugung, die Wiedergeburt. Und so sind wir seine Kinder geworden. Zeugen Gottes und Zeugen Jesu in dieser Welt. Noch einmal in ihm, das ist das große Thema des Epheserbriefes. Wie soll man das nun wirklich erklären? Wer wiedergeboren ist, ich muss das wiederholen, ist ein Glied am Leibe Christi und er ist jetzt in ihm. Und in ihm ist heute schon, oder heute muss ich sagen, unser neuer Mensch verborgen. Dem fleischlichen Körper nach im Fleische, dem Geiste nach in ihm. Und das ist noch nicht das Ende. Denn unser Leben ist verborgen mit Christus, wo? In Gott! Kolosser 3, Vers 3. Auch dort sind wir hineingesetzt. Und wenn dann Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet ihr zusammen mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Was ist das für ein gewaltiges Wort? Das Geheimnis meines neuen Lebens liegt in ihm, in Jesus. In ihm sein bedeutet zielorientiertes Leben, dass mein ganzes Sein so ausgeprägt ist, dass alles in ihm geschieht. Deshalb folgt auch auf diesen Vers der Auserwählung auch sofort der Vers, dass wir heilig seien und tadellos vor ihm. Und das gehört zusammen. Das können wir nicht auseinanderreißen, auch wenn es uns furchtbar schwerfällt und wir unendlich oft nicht nach dem Leben, was es heißt, in ihm zu sein. Trotzdem gehört das zusammen. Heilig und tadellos vor ihm. Wer in ihm ist, der lebt heilig und abgesondert für Gott, soll auch gottgemäß leben. Und tadellos, unsträflich, wie Gott selbst. Ja, Sie haben richtig gehört, wie Gott selbst. Seid Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Epheser 5, Vers 1 und schon Jesus sagt, seid vollkommen, wie auch euer himmlischer Vater vollkommen ist. Er in mir, das ist jetzt die andere Seite, da entfaltet er sein Christusleben in mir, gibt mir auch seine Kraft, ich muss das nicht alleine tun. Das heißt in Galater 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Aber in ihm, dort ist mein verborgenes Leben in Christus. Meine Stellung vor Gott, und das ist wichtig, ist in Christus. Wenn unsere Stellung nicht in Christus wäre vor Gott, dann wären wir noch unter dem Zorn. Aber weil wir in Christus sind, deshalb sind wir nicht mehr Kinder des Zorns. und in ihm kann ich auch vor Gott treten. Mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und damit auch des Vaters anschauen. So werden wir verwandelt. Verwandelt in sein Bild. Ja, nun das Dritte. Heilig und tadelloser, Luther übersetzt, unsträflich vor ihm. Das ist der praktische Hinweis, den ich schon angeführt habe. Vor ihm, vor Gott, sollen wir heilig und tadellos sein. Wir haben doch oft Mühe, sind wir ehrlich, vor den Menschen unsträflich zu sein und als heilig zu gelten. Und je älter der Mensch wird, umso mehr kommen seine Unarten heraus. Bei meisten ist es so, bei euch ist es vielleicht anders, aber meistens ist es so. Es ist eine Beobachtung, die mir leider nicht erspart geblieben ist. Aber ich hoffe und denke, dass es auch große Ausnahmen gibt. Das meine ich jetzt ernst. Und wie soll das dann erst sein vor Gott, wenn wir schon vor den Menschen Mühe haben? Und wiederum, das geht nur in Christus, wenn wir ganz in ihn eingehüllt sind und er in uns ist. Und wenn wir vor Gott heilig und tadellos sind, dann sind wir es auch vor den Menschen. Heilig heißt ganz Gott gehören, abgesondert für ihn. Wo keine anderen Götter neben ihm Platz haben, das muss man auch immer wieder sagen. Und die Welt gibt uns viele Möglichkeiten, andere Götter neben uns zu haben. Weil die Abwechslungen dieser Welt, und das ist schon so etwas in Richtung andere Götter, die sind so gewaltig heute. Ich kann meine Zeit mit allem Möglichen vertun. Ja? Vom Sonnenstudio angefangen bis zu meinem kleinen Hund, ja? Der mir Tag und Nacht auf dem Schoß sitzt. Nichts gegen ältere Leute, die allein sind und ein Gegenüber brauchen, das habe ich damit nicht gesagt. Aber ich kann mir so einen kleinen Götzen ja daraus machen. Seid heilig, denn ich bin heilig. Und auch das ist ein lebenslanger Prozess, das bekommt man nicht von alleine. Und wir, und das ist das Schöne, wir können es ja gar nicht von uns alleine tun. Du wirst nicht von alleine heilig, das ist unmöglich. Und wieder dürfen wir, ich sage es ein bisschen ungeschützt, den Ball zurückgeben an Jesus. Wenn du mich nicht heilig machst, dann werde ich auch nicht heilig. Aber da wird wieder meine Hingabe gefordert. Wenn ich mich nicht hingebe, dann bleibt der Ball zurück bei Jesus. Und wenn er ihn werfen will, dann bin ich irgendwo, bloß nicht bei ihm. Der Ball fällt daneben, um beim Bild zu bleiben. Und trotzdem, es bleibt dabei. Dieser Wachstumsprozess ist da. Jesus arbeitet an uns. Wir müssen uns ihm öffnen, dürfen uns ihm öffnen und müssen uns ihm hingeben. Viel mehr ist da gar nicht zu tun. Zunächst einmal. Und dann dürfen wir auch das Prädikat für uns in Anspruch nehmen, das in Kolosser 3, Vers 12 steht. Heilige, geliebte, Auserwählte Gottes. Und das sind und bleiben wir, auch wenn manches in unserem, wir mit manchen in unserem Leben nicht zufrieden sein können. Mit der Stellung Gottes, in der Schau von Gott her, sind wir das Heilige, Auserwählte und Geliebte. Und wiederum, es geht nur in Christus, anders ist das nicht denkbar. Natürlich gab es in diesem, vielleicht sollte man das auch erwähnen, in diesem Prozess der Heiligung übelste Auswüchse. Vor allem Ende des 19. Jahrhunderts gab es eine Heiligungsbewegung. Ich kenne ein Foto. Man sieht diesen Menschen an, wie er sich um die Heiligung bemühte, so verkrampft war er. Da muss ich sagen, wo ist etwas von der Freude des Christenmenschen zu sehen? Christus in mir. Immer wieder der Kampf, wie viel muss ich mich anstrengen und wie viel lasse ich Jesus tun? Ich möchte eigentlich das lieber so sehen, unverkrampft und mich Jesus hingeben. Und man soll merken, hoffentlich merkt man es, ich weiß es nicht, dass Christus in mir wohnt und an mir arbeitet. Ja, diese Heiligungsbewegung, da gab es dann bis zu dem, dass jemand sagen konnte, ich habe schon 5 Tage nicht mehr gesündigt. Den möchte ich mal kennen. Der soll bei mir mal ein Weilchen leben. Da sieht er mich und dann sehe ich aber auch ihn. Und dann wollen wir mal gucken, wie das mit den 5 Tagen sinnlos ist. Doch zurück. Er hat uns auserwählt in ihm, Vers 5 jetzt, und uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst. Zur Sohnschaft sind wir auserwählt. Wir sind keine Adoptivkinder. Oder manche sagen, ja, in der Taufe Jesu, da wurde Jesus von Gott als Adoptivsohn angenommen. Das sind alles diese kleinen Umwege. Vorbei an Jesus kurven. Ja, nicht der Sohn Gottes. Ja, nicht der Messias, der auf diese Welt gekommen ist. Oder in diese Welt gekommen ist. Wir sind Söhne Gottes, tragen seinen Geist in uns. Die neue Sohnschaft, die neue Kindschaft. Den wiedergeborenen, neugezeugten Kindern. Und als Söhne Gottes, bitte die Konsequenz nicht vergessen, dürfen und sollen wir das Wesen unseres Vaters im Himmel tragen. Müssen wir doch. Aber wir dürfen auch zu ihm rufen, aber lieber Vater, Römer 8, Vers 15. Und so rief es der Sohn schon in Gethsemane, aber lieber Vater, Markus 14, Vers 36. In der Stunde der tiefsten Versuchung Jesu, da rief er, aber lieber Vater, sollten wir das nicht auch dürfen? Der Stunde der Versuchung, Anfechtung, aber lieber Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen, das war auch ein Kelch der Anfechtung, auch. Vater, alles ist dir möglich, dürfen wir auch sagen. Alles ist dir möglich. Du kannst mich auch aus jeder Stunde meines Lebens herausretten. Und noch etwas, das ist ganz wichtig, ganz wichtig. Wir können immer, 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 immer zu ihm kommen. Tag und Nacht. Tag und Nacht. Andere Religionen kennen dieses persönliche Verhältnis zu ihrem Gott nicht. Da muss man sich erst beugen und dann könnte es ja sein, er schläft. Da kommt man vielleicht nur bis ins Vorzimmer sozusagen und muss ihn gnädig stimmen. Das hat Jesus schon längst für uns getan, dass Gott sich uns gegenüber gnädig verhält. Er ist längst gnädig gestimmt. Wir dürfen immer zu ihm kommen. Er hört uns immer, ihm wird es nie zu viel. Nie zu viel, gar nie. Und wenn wir nicht mehr können, dann hat längst der Geist uns vertreten, gottgemäß nach Römerbrief Kapitel 8. Und der Sohn selbst vertritt uns auch, und das steht auch in Römer 8. Und noch etwas beinhaltet der Sohnesstand. Wenn Sohn, dann nicht mehr Sklave, nach dem Gesetz wohlgemerkt, und wenn Sohn, dann auch Erbe Gottes und Miterbe Christi, Römer 8, Vers 17. So ist das, Miterbe, Miterbe, mit Christus, Miterbe Gottes. Und jetzt noch einmal zu dem Sklaven. Wenn Sohn, dann nicht mehr Sklave. Es gibt da bei Paulus durchaus eine gewisse Tendenz, sage ich einmal. Es steht öfters da Sklave Jesu Christi. Christus unser Herr, unser Haupt, auch unser Bruder. Römer 8, Vers 29. Aber in der jetzigen Zeit noch, solange die Entrückung noch nicht geschehen ist, sind wir auch Sklaven Jesu Christi. Aber Sklave Gottes, dessen Kind wir sind. Das kommt auch vor. Einfach, weil wir als Kinder auch gehorsam sein sollen. Wirklich einen, ja, das klingt jetzt schlecht, einen sklavischen Gehorsam. Das darf man heute ja nicht mehr sagen. Aber einen konsequenten Gehorsam haben. Deshalb dürfen wir auch durchaus Sklave Gottes sein. Aber das kommt so richtig nur zweimal vor bei Paulus. Ich sage in die Stelle, Titus 1, Vers 1 und 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Dort steht etwas vom Sklaven Gottes, aber sonst immer Sklave Jesu Christi. Und da sieht man, der Bibel geht es und Paulus geht es und dem Heiligen Geist geht es zuerst, dass wir Söhne und Kinder Gottes sind. Und betont nicht so sehr, die Bibel betont nicht so sehr unseren Gehorsam, unsere Abhängigkeit und ja, unsere Gehorsam, unsere Abhängigkeit, dass wir ihm in allen Stücken folgen. Nun habe ich eine Frage. Gott hat uns zu Söhnen gemacht. Nun möchte ich mal wissen, wofür eigentlich? Ist ja nett, dass wir Söhne Gottes sind.
Aber wofür eigentlich? Da steht gleich im gleichen Vers noch, Vers 5, für sich selbst. Haben wir das schon einmal überlegt, was das heißt? Von Gott erwählt? Von Gott neu gezeugt, nicht adoptiert? Und dann für sich selbst, für Gott, der große Gott, gibt es etwas Größeres? Und wir gehen jetzt nach Hause und da liegt ein Brief, wie bei mir am Freitagabend, Entschuldigung, Bruder Aulinger, vom Finanzamt, zwei Briefe. Ich habe nicht ein Beruhigungsmittel gebraucht. Ja, und schon ist der ganze, alles weg. Das hat immer der Bruder Schirmacher gesagt. Da bist du auf der Konferenz, hast du das Konferenzgespür in dir. Und dann weit oben der Nachbar oder da, über, da oben drüber oder der Nachbar, die Lautsprecher sprechen mal ordentlich an. Du ärgerst dich. Dies und jenes. Schlagartig Szenenwechsel wieder in der Welt. Und dann leben dürfen und leben können. Für sich selbst, in ihm, er in mir. Das geht nicht von gestern auf vorgestern. Das ist ein lebenslanger Prozess. Aber trotzdem bleibt bestehen, wir sind Söhne Gottes. Für Gott, den Vater selbst da und bestimmt. Da kann ich nicht mehr dazu erklären, das Wort selber muss hier sprechen. Dann Vers 6. Zweiter Teil. Worin er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Es ist richtig. Wir sind begnadigt. Aus unserer ganzen Sündenstellung heraus hat Gott uns begnadigt. Wir haben die Gnade erlebt. Wir sind frei von Sünde, Schuld und auch vom Gesetz. Aber ein Begnadigter in einem Gefängnis, der geht nach Hause und hoffentlich lebt er dann anschließend anständig. Dort in diesem Vers steht eigentlich noch etwas mehr. Dort steht nicht begnadigt, sondern begnadet. Das ist etwas ganz anderes. Nein, das ist etwas Größeres. Begnadet. Und dieses Wort begnaden kommt nur zweimal im Neuen Testament vor. Einmal kommt es vor in Lukas 1, Vers 28 bei der Maria, du Begnadete. Und dann kommt es von uns vor und als Glieder am Leibe Christi, dass wir begnadet sind, Epheser 1, Vers 6. Maria war begnadet, den Gottessohn in sich zu tragen. Sie ist nicht die Mutter Gottes. Nein, nein, Gott ist Vater und Mutter für Jesus. Aber sie war begnadet, den Gottessohn in sich zu tragen. Wir sind begnadet, den Christus leben in uns zu haben. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Wir sind begnadet, Werkzeuge Gottes zu sein, den Geist in uns wohnen zu haben. Wir sind begnadet, eine Gabe, eine von Gott geschenkte Gabe zu besitzen. Wir sind begnadet, den Sohnesstand erhalten zu haben. Jener entlassene Straftäter, wenn der noch zur Zeit gelebt hätte, wo es einen König gab, und der König hätte ihm vielleicht ein Amt gegeben, ihm damit betraut, das wäre Begnadung gegeben, oder er hätte ihn gar als Adoptivsohn angenommen, dann wäre das eine Begnadung gewesen. Aber so ist er nur begnadigt gewesen, eben nach Hause gegangen. Begnadung heißt, Gott hat sich uns mit seiner ganzen Gnade zugewendet nach unserer Begnadigung am Kreuz. Wendet er sich in seiner ganzen Gnadefülle, in der ganzen Begnadung zu uns. Er schüttet die Gnade heute über uns aus, und wird sie uns in den kommenden Zeitalter noch überströmend geben. Und die hat übrigens die Elberfelder, die Revidierte, an einer Stelle reichlich übersetzt, wo ich gerne überströmend gehört hätte. Das war, glaube ich, in Vers 7, Epheser 1. Überströmend hat er sie uns gegeben. Und heute schon, wir müssen nicht alles, wie man uns nachsagt, auf die Ewigkeit verlegen. Nein, wir haben heute schon so vieles bekommen, auch wenn es dann in der Ewigkeit und Herrlichkeit viel größer wird. 2. Korinther 9, Vers 8. Gott aber ist mächtig, jede Gnade, da geht es zwar ums Spenden dort in diesem Kapitel, aber hier steht eben, jede Gnade gegen euch überströmen zu lassen. Jede Gnade. Ist eine ausgenommen? Alle Gnade minus eins? Nein. Gott ist ein 100% Gott. Er gibt aus seiner Fülle jede Gnade gegen uns überströmen zu lassen. Epheser 1, Vers 7. Jetzt kommt die Stelle doch noch. In welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Jetzt habe ich irgendetwas durcheinander gebracht, aber das ist nicht so wichtig. Machen wir weiter. Nach dem Reichtum seiner Gnade. Seine Gnade ist reich, er hat Reichtum an Gnade. 1. Timotheus 1, Vers 14. Über die Maßen aber ist die Gnade unseres Herrn, ich füge hinzu, heute schon, überströmend geworden mit Glauben und Liebe, welche in Christus Jesus sind. Was wollen wir dazu noch sagen? Und dann heißt es, und jetzt kommt die Stelle, jetzt muss ich das richtig stellen, Epheser 1, Vers 8, welche er gegen uns hat überströmen lassen. Da war in der Revidierten dann reichlich gegeben, nahezu ähnlich. Welche er gegen uns hat überströmen lassen. Das ist etwas anderes, ob ich reichlich gebe oder überströmend. Was überfließt, das quillt so richtig aus der Fülle Gottes heraus. Durch die Gnade haben wir ganz besonders aber den Glauben erhalten. Glaube ist eine Gabe Gottes. Glaube ist nicht unser Werk. Oh, wenn jemand sagt, ich habe mich vor 40 Jahren bekehrt und ich habe das und das aufgegeben, um Jesu willen. Das kann ich gar nicht hören, so etwas. Wir sollen dankbar sein, dass wir die Gnade bekommen haben, Glauben zu haben, haben zu dürfen. Ein großes Geschenk seiner Gnade. Er ist nicht unser Werk. Alles haben wir von ihm. Dafür können wir ihm danken. Wiederum anders bei anderen Religionen. Diese stellen Forderungen. Da wird etwas verlangt, dass man den Gott gnädig stimmt. In Idea, das ging bis zu Menschenopfer übrigens früher. Da haben die Götter verlangt, dass der Mensch geopfert wird. Bis zum heutigen Tag. Bis zum heutigen Tag. Nur nicht mehr dort nach im Tal Hinnoms, wo der Ahas und der Manasse und der Ammon ihre Söhne durchs Feuer gehen ließen. Nein, nein. In Idea, 20. Februar 02, stand Folgendes. Der Islam verlangt, Allah verlangt, dein Sohn soll für mich sterben. Jeden Tag. Lesen wir es in der Zeitung. In Christus stirbt Gott für mich. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Jesus gibt Gnade. Er gibt die Gnade und die Erlösung umsonst. Und wegen der Gnade und der Gnadenzeit, in der wir leben, glaubt man, in Halbheiten leben zu können. Da passiert ja nichts, wenn man nur halb lebt mit der Gnade. Weit gefehlt. Wir haben Christi Sinn. und sein Denken. Wir sollen nicht in Halbheiten leben. Denn dieses Werk der Halbheit wird verbrennen. Wir haben Christi Sinn und Denken, da können und wollen wir uns ihm ganz hingeben. Das muss ich mir immer wieder sagen, das muss ich euch sagen. Erlöst von Finsternis, erlöst von der Finsternis durch die Gnade, darf nicht zum Missbrauch der Gnade führen. Und nun kommt ein gewaltiger Vers, das ist nun schon die sechste Stelle, die ich anspreche. Das ist Vers 7, Epheser 1. In welchem wir die Erlösung haben, das darf, ah ja, es geht noch etwas. In welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. So. Wieder der Reichtum seiner Gnade. Und in diesem Reichtum der Gnade haben wir die Erlösung durch sein Blut. Das ist die berühmte Apolytrosis oder der Loskauf. Das kommt ja immer wieder in unseren Vorträgen vor. Von wem, von was sind wir erlöst? Wir sind erlöst von Tod und Satan und auch von der Sünde. Erlöst von Tod und Satan. Und das geschah durch sein Blut. Deshalb steht in 1. Korinther 15, Vers 55, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Und nur so nebenbei, Luther übersetzt hier Hölle, Hölle, wo ist dein Sieg? Würden das die Leute in der Luther-Übersetzung wenigstens ernst nehmen, dann würden sie nicht von einer ewigen Höllenstrafe sprechen. Denn wenn Luther übersetzt, Hölle, wo ist dein Sieg, dann hat es doch keinen Sieg, oder? Aber dort steht, Tod, wo ist dein Stachel und Tod, wo ist dein Sieg? Zweck, Jesus hat ihn besiegt. Wenn ich wieder mal komme, spreche ich über Kolosserbrief etwas. Und das gehört jetzt zum Kolosserbrief. Gott hat am Kreuz, Gott, die Mächte völlig entwaffnet. Kolosser 2. Völlig entmachtet. Hat ihnen den Stuhl weggezogen. Er hat einen Triumph über sie geführt am Kreuz von Golgatha. Jesus triumphierte noch nicht. Der musste noch hinab ins Totenreich. Und der musste auferstehen. Und dann in Himmel gefahren, Triumphzug ohne Gleichen. Dann hat auch Jesus triumphiert. Und der Vater wusste, als das Wort fiel, es ist vollbracht, da hat er einen Triumph über die Mächte gefeiert. Ja, erlöst von Tod und Teufel und Sünde und auch Schuld. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Hosea 13, Vers 14, das ist die Stelle, die hier Paulus in 1. Korinther 15, 55 zitiert. Sheol, wo ist dein Sieg? Wie gesagt, das geschah durch den Loskauf, durch sein Blut. Was ist das für ein Erlebnis in den einzelnen Menschen, wenn auf einmal alte Bindungen losgelöst werden durch das Blut Jesu Christi? Was sind da schon Tränen, Freudentränen geflossen? Wenn wir aus der Knechtschaft Satans entlassen worden sind, das ist eine Knechtschaft. Es ist eine gewaltige Botschaft, dass wir losgekauft sind von all diesen alten Dingen, auch vom Gesetz, auch von den Elementen der Welt, auch ein Kolosserbriefthema. Wir müssen doch nicht mehr, wenn da irgendwo ein heiliger Hain ist, voll Ehrfurcht, da stehen wir an, ein heiliger Hain. Nichts ist es. Zum Berühren, zum Tasten ist es, zum Anpacken ist es. Aber heilig ist es nicht. Heilig ist nur das, was Gott gehört. Nun muss man sich fragen, und ich habe auch versucht, mir ein Bild zu bilden. Nun sind wir erlöst. Und ich komme nachher noch auf die Schuldvergebung noch zu sprechen. Nun sind wir erlöst. Sind wir losgekauft von Satan und Tod und Teufel und wir sündigen noch. Und die Trennung mit Gott ist auch aufgehoben. Und trotzdem sündigen wir noch. Was machen wir da? Ich möchte das in einem Bild zeigen. Nehmen wir den Adam, der stand wie auf einer Brücke. Zwischen ihm und zu Gott. Und dann kam der Satan mit seinen Angriffen, nicht nur mit seinen feurigen Pfeilen, sondern er kam mit so einer richtigen paar Kanonen da an. Und dann landete er einen Volltreffer. Adam wurde getroffen. Die Brücke wurde getroffen. Die Brücke stürzte ein, die Verbindung zu Gott war weg und der Adam war tot, tatsächlich tot, Epheser 2, Vers 1, glaube ich, steht das, in Sünden und Vergehungen. Richtig tot vor Gott. Und jetzt kommt Jesus. Und jetzt kommt Jesus. Erstens baut er die Brücke wieder auf. Und zweitens macht er uns lebendig in Christus. Aber nur uns, die wir gläubig sind. Die anderen sind noch tot in Sünden und Vergehungen. Und jetzt kommt Satan wieder. Und lädt wieder seine Kanonen und seine feurigen Pfeile des Bösen. Aber die Brücke kriegt er nicht mehr kaputt. Der kann schießen, wie er will. Und uns kann er treffen, wie er will. Es passiert tatsächlich. Aber wir sterben nicht mehr. Wir leben in Christus und an den trifft er nicht. An den kommt er gar nicht dran. So stelle ich mir ein bisschen, jedes Bild hinkt natürlich gewaltig, das vor, wie das ist. Wir werden noch bedroht, wir können auch noch sündigen. Aber das neue Leben ist unantastbar. Und die Brücke, die Verbindung zu Gott, ist nicht einsturzgefährdet. Die schafft niemand mehr ab. Denn Gott hat sie wieder aufgebaut, oder hat sie aufgebaut, diese Verbindung zu ihm. Ja, nun das wunderbare Wort. Die Vergebung der Vergehungen. Und das ist jetzt die berühmte Aphesis. Die Aphesis, die Vergebung. Adolf Heller hat das als Loslassung auch bezeichnet. Es gibt da diesen wunderbaren Artikel von ihm, Los Kaufen, Loslassung. Ich stelle es ein ganz klein bisschen anders dar. Die Vergebung der Vergehungen, die Vergebung der Sünden. Um was geht es da? Jesaja 53, Vers 10. Das ist ja das berühmte Kapitel mit dem berühmten Vers, wo es Gott gefiel, ihn, Jesus, den Messias, zu zerschlagen. Jesaja 53, Vers 10. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn, den Christus, leiden lassen. Wenn seine Seele, und jetzt kommt das wichtige Wort, das Schuldopfer gestellt haben wird, hebräisch den Ascham, so wird er Samen sehen, er wird seine Tage verlängern und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Da geht es um ein Schuldopfer. Es gibt im Alten Testament Regelungen über das Schuldopfer oder das Sündopfer. Das ist dasselbe. Und man braucht für den Ausgleich der Sünde ein Schuldopfer. Und das gehört dem Priester, dem hohen Priester und christlich gesprochen, das gehört Gott. Um die Sünde, das Sündopfer zu geben, die Sünde wegzuwaschen, wegzuschieben, auszugleichen im Alten Testament, brauchte man ein Schuldopfer, ein Tieropfer. Im Neuen Testament gab es ein Schuldopfer und das reichte völlig für alles aus, das war das Schuldopfer, die Seele Jesu. So steht es auch im Text in Jesaja 53, Vers 10. Jesus stellt das Schuldopfer am Kreuz für alle Sünde gegenüber Gott, den Vater. Auf ihm liegt die Sünde, auf ihm, dem Schuldopfer, liegt die Sünde. Und Gott nimmt dieses Schuldopfer an. Es reicht aus, völlig, für alle Sünden. Und jetzt wird sogar der Schuldbrief zerrissen. Jede Anklage ist für einen Gläubigen natürlich hoffnungslos, für den, der anklagt, weil das Schuldopfer gestellt ist. Und der Loskaufpreis von Tod und Satan bezahlt worden ist. All das kann man auch zusammenfassend als die Sühne bezeichnen. wie es Stellen im Hebräerbrief gibt und im ersten Johannesbrief. Das kann keine Religion. Und das kann kein Mensch. Und das kann keine Philosophie. Erlösung und Vergebung kann nur der lebendige Gott bewerkstelligen. Und das hat er sich selbst vorbehalten. Die Zurechtbringung über das Kreuz, das hat Gott selbst gemacht durch seinen Sohn. Siebtens, Epheser 1, Vers 10. Darf ich noch ein bisschen machen? Noch ein bisschen. Also gut. Was er sich vorgesetzt hat in sich selbst für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, und jetzt kommt das, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in den Christus, das, was in den Himmel und das, was auf der Erde ist, in ihm, in welchem auch wir ein Erbteil erlangt haben. Jetzt kommt ein weiterer großartiger Vers des Neuen Testamentes. Das war die Offenbarung, die Paulus bekommen hat in besonderer Weise. Alles unter ein Haupt zu bringen. Alles. Ist nichts ausgenommen. Alles. Was im Himmel und auf Erden und sonst wo ist. Und wenn er einmal alles unter ein Haupt gebracht hat, dann hat sich auch jedes Knie vor ihm freiwillig in Freuden gebeugt und bekannt, Jesus ist der Herr, Gott zur Herrlichkeit und zur Ehre. Du bist der Herr. Epheser 1, Vers 9, in diese Sache mit dem Haupt und dem Leib und dem Vorsatz ein Geheimnis, das Geheimnis seines Willens. Ja, das war es, das Geheimnis seines Willens, des Willens Gottes, alles unter ein Haupt zu bringen. Und im zweiten Timotheusbrief, ich habe die Stelle schon einmal gesagt, da steht es nun, dass auch wir nach dem Vorsatz Gottes heute existieren und da sind. Aber jetzt kommt das Besondere. In dieser ganzen Geschichte sind wir nur der Anfang. Wenn einmal alles unter das Haupt gebracht werden wird und werden soll, dann braucht es einen Anfang und diesen Anfang bilden wir, die Gemeinde. Epheser 1, Vers 12, und das ist der letzte Vers, den ich auch behandle. Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir jetzt zuvor auf den Christus gehofft haben. Oder die wir eine frühere Hoffnung, eine frühere Erwartung auf Christus haben. Aha, wir haben nur eine frühere Hoffnung als die anderen natürlich, aber die anderen kommen nach. Das ist das Wunderbare, dass wir verkündigen dürfen. Ich kriege immer wieder solche Missionsblättchen. Da habe ich eins bekommen, als da habe ich mir fast überlegt zu schreiben. Da ging es um den Himmel. Wie ein Himmel kommt. Und dann steht, es gibt nur zwei Alternativen. Entweder du kommst in den Himmel oder du kommst in die Hölle. Und beide sind ewig, es gibt keine Alternative. Mann, was ist das für eine primitive, ich kann es nicht anders sagen, primitive Theologie. Die Leute sollen doch mal, die Leute lesen ja auch die Bibel. Ich werde nachher noch ein paar Sachen erzählen und zeigen, was die Bibel alles sagt über Ewigkeit und so. Haben die nicht die Schrift gelesen? Dass man alles reduziert auf so eine einfache schwarz-weiße Formel? Alle haben durch Jesus Christus eine Hoffnung über den Tod hinaus, denn er hat den Tod besiegt. Und wir dürfen heute schon erfahren, dass wir eine Zukunft und Hoffnung auf die Ewigkeit und auf Jesus natürlich haben. Und durch uns will Jesus in der Zukunft die anderen nachziehen und nicht verdammen. Auch wenn es durch viele schmerzhafte Gerichtsprozesse gehen wird. Ich möchte also, hier werde ich einmal zynisch, denen, die alle im der Hölle schmachten lasse für alle Ewigkeiten, den möchte ich mal wenigstens eine halbe Minute die Freude gönnen, einmal da drin zu sein. Die würden das nie wieder sagen, auch nicht ein einziges Mal. Die Ewigkeit, ja, zum ersten Mal habe ich dieses Thema zu Hause im Ewigkeits- und Todensonntag gehalten. Habe ich gesagt, das ist die Botschaft für den Toten und den Ewigkeitssonntag. Eine Hoffnung über den Tod hinaus, das können mir nur die Christen sagen, jemand anderes kann das nicht sagen. Und die Ewigkeit ist eine Zeit, wo Gott durch Jesus und die Gemeinde und durch den Geist und die Braut das Werk der Zurechtbringung betreibt und nicht der Verdammung. Offenbarung 22, Vers 17 zum Beispiel. Dort am Feuersee und der Geist und die Braut sprechen, komm! Und wer es hört, der spreche, komm! Er sagt zum Nächsten, komm! Und wen dürstet, ja, wen dürstet denn dort nicht im Feuersee und jeder reiche Mann in einem vielleicht anderen Feuersee, aber der ist dann auch wieder dort vielleicht zu finden, den dürstet doch auch in dieser Pein. Und wen dürstet, der komme, der soll kommen, wird nicht zurückgestoßen. Und wer da will, der nehme das Wasser des Todes umsonst. Der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und die anderen Verkündiger, ich möchte sie nicht zu schlecht machen, sind liebe Brüder in Christus. Die würden hier fast sagen, der nehme das Wasser der Hölle umsonst. Oder sie kriegen es umsonst. Ach, so geht es doch nicht. Das übliche Schema des Heilsplanes, es läuft ja so ab bis zum großen weißen Thron und dann ist ein dicker schwarzer Strich. Und da kommt hinter dem schwarzen Strich das neue Jerusalem, der Feuersee, und dann steht noch große schwarze Lettern, vielleicht steht es auch goldig da, ich weiß nicht, Ewigkeiten, dann ist die Theologie am Ende. Und hier fängt die Theologie Gottes erst an, nachdem am Kreuz er die Wende gemacht hat. Natürlich in seiner Theologie, in der Theologie Gottes, um das einmal so zu sagen, war das Kreuz der Mittelpunkt. Da gibt es nichts darüber zu diskutieren. Und wenn man über die Ewigkeit spricht, kann man nur in Superlativen sprechen. In höchsten Tönen und höchsten Worten. Ewigkeit ist Herrlichkeit, aber für alle einmal. Gott hat uns aus Gnaden errettet, Epheser 2, Vers 5. Gott ist reich an Barmherzigkeit, Epheser 2, Vers 4. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht, Jakobus 2, Vers 13. Er wird in den kommenden Zeitaltern oder Äonen den ganzen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erweisen, Epheser 2, Vers 7, und das gilt auch für die anderen. Wir lasen zu Hause vor einigen Jahren, meine Frau und ich, das Buch eines bekannten amerikanischen Autors. Da gibt es aber auch deutsche Bücher in entsprechender Qualität. Ich sage nicht, wer der Autor war. Titel: Wie wird es im Himmel sein? Nachdem meine Frau das gelesen hatte, sagte sie: Dann möchte ich lieber nicht in den Himmel. Und das schreiben christliche Autoren, wenn man das gelesen hat, natürlich auch unsere Botschaft kennt, das ist Voraussetzung. Dann kommt man zu solch einem Urteil. So beschreiben Menschen den Himmel. Natürlich können wir ihn nicht beschreiben. Der Himmel, besser die Himmel, der ist gewaltig, der ist unbeschreiblich, der ist herrlich, der ist nicht nur schön. Der ist so gewaltig, dass einem die Worte ausgehen, und Paulus war ja nur im dritten Himmel und sagte schon, ich höre die Worte, die der Mensch nicht sagen darf und kann. Da sind wir sehr schnell mit unserem Latein am Ende. Zweifellos, Ewigkeit ist auch Gerichtszeit, aber auch die Zeit, wo die Barmherzigkeit über das Gericht triumphiert. Und gerade dort ist Gnade, in den kommenden Zeitaltern ist Gnade da. Da erweist Gott erst seine Gnade. Heute kann er es noch gar nicht, weil wir Fleisch und Blut haben mit all unseren Bindungen und Gebundenheiten durch das Fleisch natürlich auf diese Erde. Da gehört es hin. Wenn es irgendwo anders hingeht, in den Weltraum oder gar noch weiter in die Himmelswelten, hat es keine Existenzmöglichkeit und Fähigkeit. Aber wenn das weg ist, wenn das weg ist, dann werden wir erleben, nun schon zum dritten Mal, das Wort Epheser 1, Vers 7. Erlösung und Vergebung sind nach dem Reichtum seiner Gnade. Und dann den achten Vers noch dazu, überströmende Gnade. Dann werden wir die Vollendung im Himmel und in den kommenden Äonen oder Zeitaltern erleben. Und dann werden wir, um es nochmals zu wiederholen, den ganzen wir, den ganzen Reichtum seiner Gnade in Güte erleben. Überströmend, unergründbar, unausspürbar, göttlich, herrlich. Und hierfür, das ist mein Schlusssatz, haben wir eine frühere, nur eine frühere Hoffnung. Die anderen, die ganzen Schöpfung werden kommen, werden verwandelt werden und werden folgen. Und ich meine, das ist ein schwaches Zeugnis, aber eine bessere Botschaft, als wenn ich euch heute eine schöne Höllenpredigt gehalten hätte und ihr würdet nach Hause gehen, wenn ich mich nicht bekehre, dann komme ich in die Hölle. Nein, sondern wir wollen Jesus haben, weil wir Jesus sehen möchten und freuen uns, wenn die anderen nachkommen. Auch wenn wir uns heute in dieser Welt fürchterlich über sie geärgert haben und sie am liebsten in die Hölle verdammt hätten. Nein, es ist umgekehrt. Wir werden eines Tages so weit sein, dass wir sie gerne dort wieder herausholen. Gott segne uns. Ach ja, ich bete noch. Herr Jesus, und nun habe du Dank, dass einfach du der Mittelpunkt des ganzen Heilsplanes Gottes bist. Ja, alle Gedanken Gottes in seinem Herzen zielen auf dich, den Sohn. Und wer den Sohn ehrt, ehrt den Vater. Und das ist wunderbar, dass alles über den Sohn läuft und du der Garant bist, dass alles zurechtgebracht wird. Du riefst am Kreuz, es ist vollbracht. Und das war das Zeichen für die Schöpfung. Jetzt wendet sich das Blatt. Und noch kämpft man gegen dich mit allen Mitteln. Man will den Sohn nicht wahrhaben. Aber du wirst als Letzter auf der Erde stehen, wirst als Sieger dastehen. Und alle werden bekennen, du bist der Herr. Ja, und nun dürfen wir die Botschaft in unserem Herzen tragen und dich einfach bitten. Lass das doch in uns sein, Geist und Leben, und umsetzen in die bare Münze des täglichen Lebens, wo wir oft so leiden und so Not haben und alles so notvoll ist oft, dass doch du den Morgenglanz der Ewigkeit, der in uns liegt, doch durchscheinen lässt. Ja, den Christus, der in uns ist, dass man ihn sieht und das, was wir sind, in unserer Schwachheit und Anfälligkeit doch verblasst. Nun wollen wir dich einfach ehren, Herr Jesus und Vater, im Namen Jesu wollen wir dich ehren und sagen, wir danken dir für alles, was du gemacht hast und uns geschenkt hast. Dass wir so weit kommen dürfen, danket alle Zeiten für alles, Gott, dem Vater durch ihn. Und so wollen wir es einfach heute Morgen halten. Dich, Vater, ehren, anbeten in Jesus Christus und dir Dank sagen für deine unaussprechliche Gabe. Geh mit einem jeden von uns nach Hause und begleite uns auch durch diesen Tag und durch die Woche, die vor uns liegt, damit wir doch dein Bild weiterhin anschauen und dass man auch sieht, dass du in uns wohnst, dass man den Christus sieht, auch durch uns hindurch. Gelobt sei dein heiliger Name. Amen. Amen.